das Mikro ist an.
Ja, manchmal sind sie ein bisschen mikrofonscheu, die lieben Kollegen. Aber am Ende haben sie sich dann natürlich trotzdem aufs Mikro getraut, damit es diese fünfte Folge unseres Podcasts geben kann. Das war eben schon Heinrich, der erzählt euch heute mal, wie eigentlich unser Heft entsteht. Also ein kleiner Blick hinter die Kulissen unserer Printausgabe von Runner's World. Außerdem habe ich mit Jana Sussmann drüber gesprochen, was die in nächster Zeit läuferisch vorhat. Und wir haben natürlich eine kleine Vorschau auf unsere März-Challenge. Denn, huch, der Februar ist auch schon wieder um. Und wir haben jetzt jeden Monat eine Challenge für euch. Was es im März gibt, das wissen Britta und Klaus.
Na Klaus, hast du eigentlich auch Muskelkater von unseren Videos?
Ganz ehrlich, nein.
Na klar, du machst ja auch regelmäßig Stabi-Übungen. Wir haben nämlich Videos für unsere März-Challenge aufgenommen, Stabi-Challenge. Jeden Tag machen wir euch eine neue Übung vor und jeder musste mal ran und verschiedene Übungen machen. Klaus, was hast du gemacht?
Ich habe die Planks zum Beispiel gemacht. Und weil du gerade gefragt hast, hast du Muskelkater gehabt? Ich war ja dann ganz überrascht. Ich war darauf eingestellt, richtig lange diese Übungen zu machen. Aber wir zeigen die Übungen ja nur. Und von daher war das gar nicht so schwierig für mich.
Ich war bei der Liste ein bisschen unvorsichtig und habe zum Beispiel das Beinpendel angewählt, weil ich dachte, das ist eine besonders einfache Übung. Man steht und pendelt mit dem Bein. Aber nein, man liegt auf dem Rücken und muss die Beine nach links und rechts pendeln lassen, was total anstrengend für die Bauchmuskeln ist. Bis ich dann richtig auf dieser Folie lag und Henning das aufgenommen hatte, musste ich das schon ein paar Mal machen. Das habe ich schon gemerkt. Also macht mit, jeden Tag im März eine neue Stabi-Übung. Wir sind auch dabei.
Jana Sussmann sitzt hier gerade gegenüber von mir. Du bist ja aktuell bei uns in der Redaktion tatsächlich. Wir freuen uns sehr, dass du auch ein bisschen für uns schreibst und hier fleißig am Werkeln bist.
Hallo, ich bin hier auch gerne.
Und du, Überraschung, läufst ja auch ganz viel. Bist auch Profiathletin und fleißig im Training oder wie sieht's gerade aus bei dir?
Ja, ich würde sogar noch einen Unterschied machen zwischen Profiathletin, das bin ich nicht, sonst würde ich glaube ich nicht noch zusätzlich arbeiten, aber Leistungssportlerin bin ich schon und ja, gerade klappt das Training gut, läuft gut neben der Arbeit, jetzt gerade so eine immer ein bisschen langweilige Phase, weil das ein bisschen Aufbau ist. Durch eine Rippenprellung, die ich hatte, habe ich dann noch keine Hallensaison gemacht, das heißt, viel Training ohne Wettkämpfe, das ist immer so ein bisschen öde. Aber die deutschen Crossmeisterschaften stehen an am 9. März. Das ist dann so ein kleiner Höhepunkt. Danach kommt auch erstmal wieder nichts. Aber darauf freue ich mich. Deshalb auch, weil es Cross ist, habe ich im Training dann noch nichts auf der Tatanbahn gemacht, sondern im Wald, auf der Straße, so die normalen Dauerläufe. Und das klappt, ja.
Okay, das heißt, es ist dann so dein Einstieg in die Sommersaison?
Nein, nicht richtig. Das ist so der Abschluss von der Wintersaison, würde ich sagen. Dann kommt nochmal eine Trainingsphase. So richtig weiß ich noch gar nicht. Ich laufe beim Hamburg-Marathon in der Staffel mit. Das wird, glaube ich, so mein nächster Wettkampf dann mit Startnummer. Und dann ist es ja schon Ende April. Dann geht's auch dann, ich glaube, Anfang Mai. Vielleicht darf ich davor als Einstieg noch eine 5000. Habe ich jetzt schon mal grob mit meiner Trainerin besprochen. Aber so im Mai gehen dann die coolen Wettkämpfe auf der Bahn auch los.
Sehr cool. Und auch irgendwie Wahnsinn, wie du das so hinkriegst, ne? Also mit Arbeiten und noch so viel Sport machen, nach Plan mit Trainerin. Erzähl doch einfach mal. Also wie ist das so? Fällt dir das schwer? Also ist es schon eine große Herausforderung, das so unter einen Hut zu kriegen? Oder wie,
na, ich
wie
arbeite als freie Journalistin und das ist auch ganz, ganz, ganz gut, glaube ich, weil ich dann auch einerseits gut, aber natürlich auch blöd, weil ich jetzt immer alleine bin. Meine Trainerin ist nicht mehr hier. Trainingspartner habe ich auch nicht richtig. Da bin ich dann zwar flexibel, was dazu führt, dass ich das noch leichter vereinbaren kann, weil ich nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss. Ist dann natürlich ein bisschen trist, aber durch den Trainingsplan, den ich habe, meistens 2-3 Wochen im Voraus, kann ich den Tag planen und lege alles drumherum sozusagen und das geht dann. Also das ist natürlich leichter bei schönem Wetter, aber auch wenn es nicht so schön ist, ist das Training so wie Zähne putzen für andere. Also es wird erledigt und klar mache ich einige Einheiten lieber, andere nicht so gern, aber weiß, dass das dazugehört. Und das ist schon cool. Ich mache es ja wirklich auch jetzt jahrelang. Jetzt ist es sogar so ein bisschen absehbar, wie lange noch. Also diese Saison laufe ich auf jeden Fall noch. Und dann freue ich mich aber auch schon auf die Zeit, wie das so ist ohne Trainingsplan, dass ich eben andere Sachen habe, die vorher feststehen und danach richte ich dann mein Leben. es klingt so strikt, ich mache es gerne und weiß ja auch wofür, für die Wettkämpfe, denn wenn ich im Wettkampf gut laufe, ist das auf jeden Fall eine dicke Belohnung für all das und ja, es gehört zu meinem Leben dazu und ich mache es gern.
Also du sagst auch schon, du weißt, dass es dazugehört. Das ist was mich auch immer sehr interessiert. Wie motiviert man sich dann auch tatsächlich, diese Trainingspläne so durchzuziehen? Weil ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt kennst, den inneren Schweinehund. Hat man den als Leistungssportlerin oder ist es wirklich so, dass du eigentlich immer motiviert bist, jetzt deine Einheit durchzuziehen, weil du weißt, ich muss das machen, um die Leistung abrufen zu können?
Also es gibt einige Einheiten, auf die freue ich mich dann auch schon 2 Tage vorher so richtig, so Tempoläufe, 400er mag ich zum Beispiel sehr gern. Und dann gibt's natürlich auch blöde, lange, langweilige Dauerläufe und dann ist es draußen richtig kalt und dunkel und ein ekliger Hagel-Schneesturm. Dann mag ich natürlich auch lieber andere Sachen machen, aber das ist meistens auch nur dann beim Rausgehen und beim Loslaufen blöd und dann wird einem innerlicher warm und dann ist das Gefühl danach, es geschafft zu haben, das auf jeden Fall wert. Also das entschädigt dann sozusagen und ich kenne ja auch viele, die laufen so für sich, entweder mit einem Marathon als Ziel zum Beispiel, wie du ja auch, oder tatsächlich auch Leute, die einfach nur so laufen, um fit zu bleiben und dann 3-mal um die Woche um die Alster laufen. Das würde ich sogar fast schwerer finden als mit einem strikten Plan. Also der Plan steht ja. Klar kann ich mal da was tauschen. Da habe ich genug eigene Erfahrung. Aber da steht drauf, was ich machen muss. Und ich würde es, glaube ich, schwieriger finden, selber loszulaufen, wenn ich gar nicht unbedingt richtig muss. Also da ist die Schwelle, glaube ich, sogar noch größer. Deshalb ist das mit Plan ganz einfach.
Ah, das ist interessant. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp mal so für unsere Leser.
Schreibt euch einfach einen Plan.
Genau. Einfach einen Plan machen, dann gibt es keinen
Obwohl es, glaube ich, noch einfacher ist, wenn man den Plan von jemand anders bekommen hat, als ihn selber geschrieben zu haben. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber probiert es mal aus.
So, jetzt sagst du freust dich auch schon so ein bisschen auf die Zeit danach. Was steht denn vorher noch an? Also hast du jetzt noch ganz große Ziele, was du auf jeden Fall noch laufen willst?
Ich investiere schon seit der letzten Saison ein bisschen weniger, also fahren keine Trainingslager und auch der Umfang ist ein bisschen weniger, deshalb kann auch logischerweise nicht unbedingt viel mehr rauskommen. Aber die deutschen Meisterschaften sind schon der Höhepunkt. Also in der Hindernisszene hat sich schon sehr viel entwickelt und da habe ich ordentlich Konkurrenz. Das ist dieses Jahr auch alles ein bisschen verschoben. Es gibt eine Weltmeisterschaft, ich glaube im Oktober erst. Normalerweise sind die internationalen Höhepunkte im August. Das ist in Katar, deshalb ist das auch so spät. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Deshalb sehe ich die deutschen Meisterschaften als mein Ziel. Ich will vielleicht nochmal so um die 49 laufen und das würde, glaube ich, auch eine Medaille da bedeuten. Und dann gibt's da einige so persönlich, die ich gerne mag, aber auf der Laufbahn auch gerne schlage.
Ist man dann denn tatsächlich auch so ein bisschen befreundet oder ist es so, man kommt miteinander gut aus und gut klar, aber weiß schon, wir sind Konkurrenten und können gar nicht so beste Freunde werden?
Also gerade Maya Rehberg kann ich jetzt mal nennen, die ist auch eine Hindernisläuferin aus Kiel. Mit der war ich schon in ganz vielen Trainingslagern, hat mir dann auch 3 Wochen mit ihr ein Zimmer geteilt und wir sind auch Freunde, so würde ich das sagen. Und jeder weiß ja, dass vom Startschuss bis zur Ziellinie dann jeder gewinnen will. Und gerade zwischen uns beiden war auch der eine Lauf, der entscheidet, wer zur Europameisterschaft kommt letztes Jahr, dann 2018 für die EM in Berlin. Und das war natürlich schon irgendwie blöd, weil wir uns auch so persönlich gut verstehen. Aber das ist völlig klar, da ist es natürlich nicht unfair mit gemeinen Ellenbogenstupsern oder so auf der Bahn, sondern jeder rennt und der jetzt ins Ziel kommt, der hat dann eben mehr drauf. Da, in diesem Fall hatte ich das Glück, aber es war auch schon mal andersrum. Und dann gratulieren wir uns auch und das ist gut. Da kann man dann trotzdem nach der Ziellinie auch wieder Freunde sein.
Also steht da schon so die Fairness im Vordergrund?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn wir zusammen in Trainingslagern sind, dann profitieren wir ja nur voneinander. Und die ist so persönlich auch nett. Das heißt, während ich im Trainingslager bin oder wir da so Spaß haben, dann habe ich auch nicht daran gedacht, dass sie ja die Person ist, die mir irgendwann mal einen internationalen Platz wegnehmen kann oder so. Also Läufer können auch so schon nette Menschen sein, auch wenn das eher eine Einzelsportart ist. Und bei anderen Sportarten ist das, bei anderen Disziplinen habe ich das aber auch schon anders mitbekommen. Also bei den Erwachsenen, als ich noch jünger war und das erste Mal bei den Großen mit dabei war, da waren da zum Beispiel Speerwerfer, die dann noch nicht mit auf ein Zimmer konnten, weil sie ja wissen, sie sind direkte Konkurrenten und so. Kann ich auch verstehen, aber bei mir ist es nicht so und ich habe es zum Glück noch nicht so erlebt.
Nochmal so hinsichtlich, okay, du warst dann bei der deutschen Meisterschaft und dann geht's so langsam in Richtung, du läufst nur noch zum Spaß.
Jetzt bist du gerade freiberufliche Journalistin. Ist das auch so weiter dein Weg, den du dann gehen willst? Oder sagst du, ich orientiere mich dann nochmal neu und überlege mir was anderes, wenn ich dann die Zeit habe?
Journalismus ist auf jeden Fall mein Beruf, das weiß ich schon. Und ich bin da zum Glück so reingerutscht nach dem Studium, dass ich mir schon so Standbeine aufgebaut habe als freie Journalistin. Das ist ja auch nicht immer so. Ich kenne ja einige, die sich dann gerade in der Anfangsphase, ja, also muss man viel investieren, überall betteln, dass man da an was kommt, an Aufträge. Und das war bei mir zum Glück nicht so. Und ich würde auch gerne nochmal ein Volontariat machen oder irgendwas vielleicht, wo ich nochmal was dazulerne, auch auf anderen Bereichen, gerade was so Tontechnik oder so angeht. Aber guck einfach mal, wie sich das entwickelt. Also Bewerbung schicke ich bestimmt auch ein bisschen raus, aber gerade bin ich glücklich, komme gut über die Runden, verdiene genug und mache es eben so gerne, ja, bin flexibel und da schaue ich dann mal. Aber die Richtung bleibt auf jeden Fall.
Schön, da freuen wir uns, dass du ein bisschen auch mit uns schon deinen richtigen Weg gefunden hast und drücken auf jeden Fall die Daumen, dass alles weiter so klappt.
Dankeschön.
Du starten kannst, wo du möchtest und mit den Zeiten zufrieden bist.
Dankeschön.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder an den Schreibtisch ein bisschen arbeiten.
Machen wir.
Die Runner's World. Jeden Monat liegt sie neu am Kiosk oder flattert direkt zu euch in den Briefkasten, wenn ihr Abonnenten seid. Aber wie entsteht das Heft eigentlich? Also wie funktioniert das? Schreiben wir da einfach und dann drucken wir die Seiten aus? Nee, natürlich nicht ganz. Und einer weiß am allerbesten, wie das hier funktioniert, nämlich unser Textchef und Chef vom Dienst Heinrich Anders. Und unsere liebe Praktikantin Doro hat Heinrich mal so ein bisschen ausgequetscht, wie genau das hier so alles funktioniert mit der Heftproduktion.
Okay.
So, Doro.
Okay.
Wir setzen uns jetzt zusammen, weil du mich fragen wolltest, wie das eigentlich mit der Heftproduktion so funktioniert. Du bist jetzt wie lange bei uns? Du machst ein Praktikum?
Genau, ich bin jetzt mittlerweile in der vierten Woche meines Praktikums und ich dachte, du bist ja der ideale Ansprechpartner, weil du mir direkt an meinem ersten Tag als Chef vom Dienst des Magazins vorgestellt wurdest. Und deswegen dachte ich, können wir mal darüber sprechen.
Genau, mysteriöser Titel Chef vom Dienst. So derjenige, der sich um Termine kümmert und um die Produktion, dass auch eben irgendwie am Ende alles beisammen ist und in den Druck geht. Ja, dann versuchen wir das mal zu sortieren.
Ja, vielleicht könntest du ja einmal den Entstehungsprozess ganz kurz zusammenfassen, dass die Hörer so einen Eindruck bekommen.
Oh ja, wo fängt man da an? Also wir machen ja in der Tat als Runner's World nicht nur eine Website und mobile Sachen, sondern eben ein gedrucktes Heft. Und ein gedrucktes Heft bedeutet, dass man das dann ja doch noch irgendwie zu Papier bringen muss, in die Druckerei schicken muss. Dabei haben wir natürlich im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie auch im Netz, also dass du eben einerseits Fotos hast und andererseits Texte. Aber dazu kommt eben irgendwie dieser technische Ablauf, der das Ganze dann zusammenbringt. Dafür benutzt man Layout-Programme. Bei uns ist es InDesign, das ist ein Programm von Adobe, das dazu da ist, eben irgendwie die Seiten zu gestalten. Und damit arbeiten wir hier alle. Und nun ist es so, dass dieses Programm InDesign hat nicht unbedingt jeder Redakteur. Bei uns ist es so, das ist aber nicht unbedingt notwendig. Also geschrieben wird meistens in so einem Textprogramm wie Word oder so etwas. Fotografiert mit den Kameras, digital heutzutage natürlich. Beides zusammen sammelt man dann eben auf irgendwelchen Datenträgern, Servern und fügt dann beides ein in das Layout-Programm, in InDesign. Und das machen in erster Linie Layouter, aber das kann auch jemand an einem späteren Zeitpunkt machen, irgendwie die Lito, oder das könnte auch können aber auch die Redakteure machen. Das ist dann immer so ein bisschen davon abhängig, wer da wie die Arbeiten verteilt sind. Also muss man also eben beides zusammenfügen nacheinander und kann eben irgendwie sich dann überlegen, ob man eben irgendwie die Texte vorher noch einmal irgendwie kontrolliert und ob man die Bilder noch mal vorher kontrolliert oder ob man das erst dann macht, wenn es im Layout ist. Schickt das nachher eben irgendwie zusammen mit als Layout-Datei in die Lito, damit die dann eben irgendwie nochmal drauf guckt.
Okay, das war einmal so ein Überblick und das hört sich an, als würde es viel Kommunikation geben müssen zwischen den unterschiedlichen Schnittstellen, als wäre das teilweise sehr herausfordernd, da Zuständigkeitsbereiche zusammenfallen. Wie geht ihr zum Beispiel damit um?
Ja, das ist jetzt so in der Tat mein Aufgabenbereich als Chef vom Dienst. Also das kann man jetzt entweder sehr stark kontrollieren oder aber mehr auf die Eigenverantwortung der Redakteure bauen. Das gibt's hier im Haus mal so und mal so. Also es ist ja eben einfach nötig, dass man erstens sich ganz grobe Termine setzt. Also eben, wir fangen dann immer an mit einem Terminplan für das ganze Jahr, der sich an den Erscheinungstermin orientiert. Und der Erscheinungstermin im Kiosk ist aber natürlich nicht wirklich relevant für die Produktion. Relevanter für die Produktion ist dann der Drucktermin. Und vom Drucktermin aus rückwärts müssen wir eben rechnen, wie viel Zeit die ganze Produktion so braucht. Also wie viel Zeit braucht die Druckerei, wie viel Zeit braucht vorher die Lito, um die Sachen zu bearbeiten. Ja. Und wie lange brauchen wir vorher, um die Texte nochmal zu bearbeiten und das Ganze zusammenzufügen. Und so kommt man dann eben irgendwie doch auf einen relativ langen Vorlauf, in dem wir eben irgendwie das Ganze bearbeiten müssen. Und für all diese Zwischenschritte haben wir im Grunde Terminpläne, die wir auch für das ganze Jahr verteilen und die wir uns dann auch Monat für Monat immer wieder ein bisschen vor Augen führen, also wann wir mit welchem Schritt fertig sein müssen. Und damit ist es natürlich noch nicht getan, dass man die Termine setzt, sondern wir müssen die dann eben auch ein bisschen überwachen. Das machen wir eben unter anderem mit wöchentlichen Konferenzen. Das wird auch manchmal mit täglichen Konferenzen gemacht oder so. Wir gehen das relativ locker an bei uns und versuchen das so zu machen, dass eben wie jeder da eigentlich viel Freiheit hat und selber zusieht, dass er fertig wird. Das klappt nur bedingt, aber wie wir öfter schon, glaube ich, auch im Heft geschrieben haben, bislang ist es noch immer gut gegangen.
Ja, super. Das heißt, ihr seid alle sehr stressresistent und flexibel in eurer Arbeit.
Wir sind auf jeden Fall flexibel und die Frage ist ja eben, was mehr Stress bedeutet. Ob es anstrengender ist oder belastender, wenn einem jede Minute jemand im Nacken sitzt, der das kontrolliert, was man macht. Zeitlich kontrolliert, der einen fragt, hast du das jetzt schon gemacht, wann machst du das dann? Oder ob es belastender ist, einen Endtermin zu haben, den man selbst dann eigentlich irgendwie im Auge behalten muss, was unter Umständen dazu führt, dass man erst später damit anfängt und dann am Ende ganz viel auf einmal machen muss oder so. Das ist dann natürlich auch ein bisschen eine Persönlichkeitssache, die ich aber auch persönlich eigentlich schätze, also dass eben irgendwie, dass jeder so ein bisschen so machen kann, wer er das gerne hat. Das, wenn man in unterschiedlichen Redaktionen gearbeitet hat, sieht man, dass das eben überall ganz anders gehandhabt wird. Dazu trägt auch bei, dass oft in Redaktionen mit sogenannten Redaktionssystemen gearbeitet wird. Darunter versteht man ein Datenbankprogramm, das diese verschiedenen Elemente, die zu einer Heftproduktion gehören, also die Bilder, die Texte und die Layout-Dokumente, verwaltet und in Ordnern bereithält, dass nicht jeder daran kann, sondern dass eben die Abläufe vorgegeben sind, beziehungsweise dass die Abläufe der Redaktion nochmal so abgebildet werden auf digitale Art, dass man dann nicht frei eingreifen kann, sondern dass die Elemente eben irgendwie immer einer bestimmten Person gerade zugeordnet sind. Und diese Zuordnung wechselt dann eben so ähnlich, wie wir das auch in der Arbeit einfach auf Papier oder physisch in den Räumen machen. Da gibt dann einer eben irgendwie das Dokument an den nächsten weiter. Und da kann man dann aber nur dann ran, wenn man das Dokument zugewiesen bekommen hat. Das hat den Vorteil, dass es eindeutig ist und dass man auch immer von außen sehen kann, in welchem Status einzelne Elemente gerade sind. Das hat aber eben den Nachteil, dass es unflexibel ist. Also, dass man eben später schlecht nochmal ran kann, dass man eben Vorgaben dafür hat, in welchem Moment man irgendwo ran kann. Eben nicht, man kann das nicht wechseln, man kann irgendwie die nicht tauschen irgendwie in dem Ablauf. Und das haben wir nicht bei Runner's World. Das macht unsere Arbeit vielleicht ein bisschen desorganisierter, wenn man so will.
Ja.
Aber gleichzeitig eben auch flexibler.
Ja.
Also wir haben ja eigentlich im Prinzip zwei verschiedene Arten von Geschichten im Heft. Nämlich einerseits die Sachen, die wir im Haus machen können, weil wir alles darüber wissen. Also weil wir entweder einfach nur was aus dem Bauchhaus schreiben, wie vielleicht eine Kolumne Martin, der einfach eben irgendwie jeden Monat sich was überlegt. Dazu ist natürlich nicht viel nötig. Und die andere Sache ist eben die, die von außen reinkommt, die einfach zwangsläufig irgendwo anders stattfindet. Also weil wir einen Bericht über ein Rennen schreiben oder eine Reisegeschichte oder so etwas. Da ist also irgendjemand unterwegs außen und bringt entweder die Fotos oder die Geschichte oder beides mit. Und dann haben wir also eben irgendwie am Ende eine Geschichte, die jemand uns schickt unter Umständen per Mail als Word-Dokument. Oder aber wir haben Fotos von einem Fotografen, der irgendwo bei einem Rennen war und uns die dann eben hochlädt auf unseren Server oder uns einen Download-Link gibt von seinem Server oder so etwas. Und dann so haben wir dann eben die beiden Elemente, die eben irgendwie zusammenkommen und mit denen unsere Arbeit dann eben anfängt. Und dazu kommen dann Geschichten, die wir selber recherchieren, die wir vielleicht irgendwo gelesen haben, die wir irgendwo, die uns irgendwie zugetragen worden sind, die wir selber ausprobieren, also wie unser Ausprobiert zum Beispiel, also wo wir dann eben einfach vor die Tür gehen und etwas mal in der Praxis testen dann kommt am Ende eben irgendwie, eben entweder schreibt man selbst oder aber eben jemand anders schreibt darüber.
Ja, und du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, ihr habt immer so feste Rubriken, in denen habt ihr festgelegte Inhalte, über die ihr schreibt oder so. Da kommen dann neue Themenaspekte zur Geltung. Und wie ist das jetzt so mit so einer Story wie, weiß ich nicht, Henning fliegt nach Namibia und macht da einen Lauf oder so? Wie viel früher müssen solche Inhalte feststehen? Und wie schafft ihr das da auch kreativ zu bleiben? Runner's World gibt es ja auch jetzt schon sehr lange. Und wie funktioniert der Prozess?
Die Themenfindung ist irgendwie schwer auf einen Nenner zu bringen. Also wir haben einerseits Sachen, die auf der Hand liegen, die man einfach machen muss, weil es irgendwie der Berlin-Marathon ist oder irgend sowas in der Richtung.
Ja.
Oder dann eben bestimmte Sachthemen, die man immer wieder macht, Verletzungen oder Trainingstheorie, die man regelmäßig beschreibt. Und dann versuchen wir aber natürlich auch immer wieder uns irgendwas ganz Neues auszudenken. Und wenn dann kommen eben auch Sachen, die irgendwie von ganz alleine eben irgendjemand uns anträgt, an uns heranträgt, also wie zum Beispiel die Namibia-Sache, wo man dann eine Kooperation vielleicht eingeht, irgendjemand entwickelt die Idee, man könnte doch mal eine Reise machen für die Leser und die wir dann vorher natürlich irgendwie einmal ausprobieren und dann überlegt man eben irgendwie, wie das ungefähr stattfinden kann und was da der Aufhänger ist. Und manchmal kommen solche Ideen relativ spontan zustande, dann muss es auf einmal losgehen. Manchmal ist das aber auch sehr lange vorbereitet, also mit vielen Monaten oder einem ganzen Jahr Vorlauf. Das lässt sich schwer sagen, wie viel Zeit es eben irgendwie eigentlich braucht. Also es ist jedenfalls bei einem Heft, das monatlich erscheint, nicht ohne weiteres möglich, das von jetzt auf gleich zu machen. Also es wird nicht am nächsten Tag, wir wissen, dass wir eben irgendwie immer einen Vorlauf haben von ein paar Wochen.
Ja.
Und das heißt also, wenn jetzt ein jemand kommt und sagt, wir haben hier eine tolle Veranstaltung, wollt ihr nicht darüber berichten, die ist aber irgendwie nächste Woche, dann scheidet das einfach von vornherein aus. Und auch wenn sie nächsten Monat ist, dann geht es unter Umständen auch nicht.
Ja.
Oder aber wir können nur sagen, ja, das machen wir, aber das ist dann eben, erscheint dann bei uns erst im Mai-Heft, also eben irgendwie in einem Heft, was wir dann erst produzieren. Zum Beispiel sitzen wir im Augenblick gerade eben am Mai-Heft, obwohl jetzt erst Ende Februar ist. Und daran kann man sehen, eben wie viel Vorlauf man hat. Also eben Mitte März werden wir das Mai-Heft abschließen,
ja.
Das dann erst Mitte April erscheint. Also sowas wie 2 Monate braucht man eigentlich, um dann irgendetwas halbwegs aktuell zu machen. Und wenn man es wirklich aktuell machen will, dann heißt das für uns auch, dass es im Prinzip 1 Monat vorher ist oder so. Also wir können als Monatsheft nicht tages- und auch nicht wochenaktuell sein, sondern so etwas wie 1 Monat oder so hat man immer davor.
Ja. Wie ist das denn mit den Rückmeldungen zu dem Magazin? Also erfahrt ihr irgendwie jeden Monat, wie die Leser das aufnehmen oder so, da zieht ihr eine Jahresbilanz. Warum ist Print immer noch aktuell und warum kommt das gut an?
Also erfreulicherweise haben wir ziemlich viele Rückmeldungen von unseren Lesern und viele Rückmeldungen kommen natürlich heutzutage in irgendeiner Weise online, also oder per Mail, aber auch eben wie bei Facebook, Instagram und so. Aber es gibt auch nach wie vor klassische Leserbriefe. Per Post ist es, glaube ich, nicht so viel. Aber auf den unterschiedlichsten Wegen kriegen wir irgendwie zu hören, was die Leser von uns halten. Und gerade was Print oder Online angeht, sehen wir, dass wir sehr treue Leser auch für das Heft haben. Das sieht man also natürlich an Verkaufszahlen, sieht man aber vor allem auch an sehr stabilen Abonnementszahlen. Das Heft hat für uns ein bisschen einen anderen Charakter als das, was wir online machen. Wir haben zwar keine vollkommen strenge Teilung, welche Inhalte wir online machen und welche wir im Heft machen, aber generell kann man vielleicht sagen, dass wir aktuelle Sachen tendenziell eher online machen. Also so haben wir zum Beispiel natürlich Nachberichte von Laufveranstaltungen tagesaktuell auf unserer Website, wohingegen wir auch im Heft zwar Berichte von Laufveranstaltungen haben, die haben dann aber eben einen anderen Charakter, die haben dann eben eher einen bewertenden Charakter, in dem irgendwie zu erkennen ist, welche Rolle eben irgendwie dieses Rennen gerade im Nachhinein betrachtet gespielt hat. Also nicht nur, welche Zeiten da erzielt worden sind, sondern auch, die haben dann so ein bisschen da sieht man ein bisschen mehr von der Region, von der Situation, von dem Drumherum, also natürlich auch durch die Aufmachung schon alleine, aber auch eben irgendwie vom Text her. Das wird dann ja auch, da gibt es dann eben irgendwie eine andere Art von Bericht. Es geht nicht so sehr um das Sachliche, sondern eher um eine Einschätzung eben, wie das jetzt, welche Bedeutung das gehabt hat. Und vor allem machen wir aber im Heft Sachen, die eher überraschen. Also es ist ja klar, dass man online eher nach bestimmten Themen sucht.
Mhm.
Und im Heft machen wir eben genau die Sachen, nach denen man nicht unbedingt sucht, sondern über die man sich freut, wenn man das Heft aufschlägt, die also einen in irgendeiner Weise begeistern oder motivieren. Wo man aber nicht irgendwie vorher gewusst hat, dass das jetzt dasjenige ist, wonach man gesucht hat. Also ein gutes Beispiel, yeah, sind immer tolle Fotos. Bei uns zum Beispiel der Laufmoment irgendwie gleich vorne im Heft. Das oder es sind auch eben irgendwie Fotos von Laufreisen in aller Welt oder es sind eben dann auch Berichte von Reisen in aller Welt, aber es sind vor allem auch Porträts von Menschen, die auch laufen. Oder eben die ganze Welt des Laufens, aber eben nicht runtergebrochen auf konkrete Fragen, welchen Schuh brauche ich oder was mache ich gegen eine Verletzung, sondern eher Dinge, die eben auch noch schön sind drumherum, nach denen man nicht unmittelbar sucht oder fragt. Also deshalb eben auch zum Beispiel Ernährungsthemen, neue Rezepte, Anregungen in jeder Art, also für das Laufen und für das Leben rund um das Laufen. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch recht gut an. Da versuchen wir natürlich auch permanent nachzujustieren und gehen eben ein auf Anfragen oder auf Reaktionen der Leser.
Ja, okay, dann heißt das, du siehst die Zukunft des Magazins auch durch diese Qualität gesichert und durch eine tiefere Ebene, die ihr erreicht, auch in den Laufreportagen.
Ja, ich glaube schon. Also denn man braucht sich, glaube ich, keine Gedanken darüber zu machen, ob Menschen auch in Zukunft noch lesen werden. Und natürlich ist ein bisschen die Frage, in welchem Medium sie lesen. Also ob das auf dem Smartphone ist oder auf dem Tablet oder als PDF auf dem Rechner oder eben auf Papier. Das spielt im Grunde keine so große Rolle. Also ein Bedürfnis ist, glaube ich, immer da. Und ich glaube, das, was man schnell feststellt, ist, dass es eben nicht nur das Bedürfnis nach konkreten Informationen ist, sondern eben auch das Bedürfnis nach Unterhaltung und überrascht zu werden und auch nach irgendeiner Form von Genuss. Also eben gerade Laufen hat ja eben auch viel damit zu tun, nicht nur wirklich etwas für seine Gesundheit zu tun. Das tut man zwar auch, aber man tut es ja auch, weil man einfach Lust dazu hat, weil es einfach Spaß macht, durch die Natur zu laufen. Und das lässt sich irgendwie gut begleiten durch Anregungen, durch Fotos und durch Geschichten. Und ich glaube, die findet man, ich glaube, es ist schön, wenn man die eben auch in unterschiedlicher Form findet. Ich freue mich selbst über den Instagram-Post irgendwie, dass jemand irgendwo am Wochenende gelaufen ist, aber ich freue mich eben auch über eine lange Geschichte in Print, im Heft, die mir irgendwie ganz lang irgendwie eine Lebensgeschichte erzählt, die ich noch nie gehört habe.
Hast du da vielleicht ein Beispiel, was dir besonders im Kopf geblieben ist oder was gehört zu deiner Lieblingsrubrik? Was genießt du aber selbst am meisten?
Ja, da bin ich ein bisschen vorbelastet oder vielleicht nicht der Richtige, weil ich wirklich jede Zeile in Runner's World lese und auch alles irgendwie gut finden muss sozusagen. Denn das ist auch so ein bisschen meine Arbeit hier, darauf zu achten, dass es sich wirklich gut liest. Und ich versuche eigentlich immer, das Heft so hinzubekommen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, jede Seite ist lesenswert und jede kleine Geschichte. Und ich denke, mein Moment, dass eine kleine, kurze Ernährungsmeldung oder Gesundheitsmeldung irgendwie eigentlich total faszinierend ist, weil ich einfach nicht wusste, dass irgendwie diese Zutat, dieses Lebensmittel die und die überraschende Wirkung hat auf den Körper und kann mich dafür begeistern. Und dann gibt es irgendwie eine große Laufreportage von Lars Schneider, dem Fotografen, der eben irgendwo auf Island war und da tolle Fotos gemacht hat. Und dann bin ich davon wieder ganz begeistert. Also ich habe eigentlich immer eher das Gefühl, dass die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, die tollste war. Und das ist so ein bisschen für mich das Ziel beim Heftmachen. Also dass eben jede Geschichte das eigentlich leisten kann, wenn man sie nur richtig ausarbeitet. Und das ist natürlich ein hehrer Anspruch, aber manchmal klappt das auch ganz gut.
Toll, das ist sehr beeindruckend. Dann wissen auf jeden Fall die Hörer, du bist immer dabei, 100%ige Qualität zu sichern für das Magazin. Wie schaffst du das denn aber selber, deine Leidenschaft für das Laufen so aufrechtzuerhalten? Ich meine, wie viele Jahre bist du jetzt dabei, das zu koordinieren und bist als Redakteur
das
dabei.
Laufen oder das?
Beides.
Das Redakteurswesen. Also Laufen tue ich, glaube ich, seit 20 Jahren oder so. Also nicht ewig, aber auch schon lange genug. Und die Redaktion hier, also diese Arbeit bei Runner's World mache ich, ich glaube, seit 10 Jahren oder so. Und wundere mich eigentlich selbst darüber, wie lange ich das schon mache. Aber vielleicht liegt es eben daran, dass das eine ganz schöne Verbindung ist zwischen etwas, wovon man gut erzählen kann und was sich in der Arbeit gut fortsetzen lässt. Einerseits hat man ja bei dem, was man, worüber man schreibt als Journalist, manchmal das Gefühl, dass wenn man von sich persönlich fernhalten oder anders gesagt, man will oder muss neutral bleiben als Journalist. Alte Regel sozusagen. Aber heutzutage hat sich das ja ein bisschen gewandelt, also dass man auch mehr von sich preisgibt, also dass man erstens sich selbst auch abbildet. Das machen wir im Heft, das machen wir auch online. Dass man sein Gesicht zeigt und auch mehr in Ich-Form erzählt und schreibt. Und das passt, glaube ich, gut zum Laufen. Das würden wir zum Beispiel bei harten Sachthemen wie Verletzungen nur bedingt machen, weil es da einfach schlecht übertragbar ist. Also ich habe dies oder das Problem, das trifft dann auf den nächsten nicht unbedingt zu. Aber zu erzählen, mir hat es Spaß gemacht, heute Morgen irgendwie im frühen Nebel an der Alster entlang zu laufen, das ist irgendwie eigentlich auch für andere lesenswerte unter Umständen. Und deshalb ist es eigentlich auch sehr schön und sehr passend, wenn man dann auch von sich erzählt oder wenn man eben irgendwie seine eigene Leidenschaft dann eben auch irgendwie mal irgendwie auch unter die Leute tragen kann. Oder in gewisser Weise können wir das eben irgendwie hier in der Redaktion immer. Und deshalb ist das hier auch, glaube ich, eine relativ zufriedene Redaktion. Also die haben alle irgendwie das Gefühl, dass sie das gern machen, was sie tun.
Toll, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, das alles so zu erzählen und auszuführen.
Ich habe das Gefühl, ich habe es nur kurz angerissen.
So funktioniert es also. Alle Klarheiten beseitigt. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns auch über eure Fragen und beantworten die dann auch gerne im nächsten Podcast. So, Stichwort nächster Podcast. Den gibt's dann wie immer so in 2 Wochen, hier an dieser Stelle. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das natürlich gerne. Wir sind ja nicht nur bei uns auf der Homepage zu finden, sondern ihr könnt uns auch auf iTunes anhören oder bei Spotify. Da dann gerne den Podcast einfach abonnieren und dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich auf nächstes Mal und nicht vergessen, immer fleißig laufen.